Gott wird Mensch. Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter, Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 414 Sünde konfrontieren Teil 3 Umgang mit Sünde in der Gemeinde. Kein nettes Thema, aber eines, das der Herr Jesus anspricht, weil es für unser Verständnis von Gemeinde von großer Bedeutung ist. Was meine ich damit? Unser Text aus Matthäus 18 macht im Blick auf Gemeinde drei Dinge deutlich. Erstens, Gemeinde ist immer nur dann Gemeinde in Gottes Sinn, wenn sie sich als eine heilige Gemeinschaft versteht. In der Ekklesia des Messias treffen sich Menschen, die der Heiligung nachjagen und die in Jesus ihren Herrn und Meister gefunden haben. Eigenwille, Selbstverliebtheit und Besserwisserei haben in der Gemeinde Gottes keinen Platz. Zweitens, Gemeinde ist immer nur dann Gemeinde in Gottes Sinn, wenn sie sich als eine Verantwortungsgemeinschaft begreift. Die Verantwortung erwächst aus der Liebe, mit der wir als Familie Gottes aneinander hängen. Und deshalb beschenken wir einander nicht nur mit den Gaben, die wir vom Geist Gottes bekommen haben, sondern auch mit Korrektur. Wir wollen nicht, dass auch nur eine Schwester oder ein Bruder verloren geht. Drittens, Gemeinde ist immer nur dann Gemeinde in Gottes Sinn, wenn es ein Drinnen und ein Draußen gibt. Die Gemeinde darf und muss ihre Mitglieder auf Echtheit prüfen. Sie tut das, weil Sünde infiziert. Und sie tut das, weil sie sich für den, der ausgeschlossen wird, Korrektur wünscht. Die drei Aspekte von Gemeinde, die der Herr Jesus hier betont, sind eine Sehnsucht nach Heiligkeit, Verantwortung füreinander und klare Grenzen. Es ist für mich interessant zu sehen, wie diese drei Aspekte in den letzten Jahrzehnten, soweit ich das sehe, an Wichtigkeit verloren haben. Heute wird eher gepredigt, dass jeder seinen Weg mit Gott finden muss, dass wir einander bloß nicht richten dürfen und dass Gemeinde möglichst inklusiv sein sollte. Naja, ich bin da skeptisch. Natürlich ist es nicht modern, wenn man Sünde beim Namen nennt, einander ins Leben hineinspricht und unbußfertige Sünder aus der Gemeinde wirft. Es ist nicht modern und auch nicht attraktiv, aber es ist in Jesu Sinn. Vorausgesetzt, es geschieht wirklich aus Liebe. Das ist wichtig. In diesem Prozess, den unser Herr hier beschreibt, haben Heuchelei, Machtmissbrauch und Selbstdarstellung nichts, absolut nichts verloren. Dann schon eher Authentizität, Demut und viel Gebet im stillen Kämmerlein. Aber kommen wir zurück zu unserem Text. Matthäus 18, die Verse 15 bis 17. Wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus zweier oder dreier Zeugen Mund jede Sache bestätigt wird. Wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Gemeinde. Wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hören wird, so sei er dir wie der Heide und der Zöllner. Zwei Aspekte sind mir hier besonders wichtig. Erstens, Korrektur von Geschwistern ist keine Aufgabe, die allein der Gemeindeleitung zukommt. So lesen wir auch im 2. Timotheusbrief, 2. Timotheus Kapitel 2, die Verse 24 bis 26. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam. Und die Widersacher in Sanftmut zurechtweisen und hoffen, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gibt zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder aus dem Fallstrick des Teufels heraus nüchtern werden, nachdem sie von ihm gefangen worden sind für seinen Willen. Jeder Knecht des Herrn, das heißt jeder Christ, soll lehrfähig sein, damit er Widersacher in Sanftmut zurechtweisen kann. Lehrfähigkeit ist wichtig, weil der sündigende Bruder immer einer ist, der Buße braucht, der neu die Wahrheit erkennen muss, einer, der aus den Schlingen des Teufels gerettet werden soll. Und damit wir ihm helfen können, müssen wir selber die Bibel kennen. Das ist mein erster Punkt. Korrektur von Geschwistern ist keine Aufgabe, die allein der Gemeindeleitung zukommt. Zweiter Punkt. Der Prozess, der hier beschrieben wird, zeigt ein beispielhaftes Vorgehen. Er zeigt uns, wo die Prioritäten liegen. Und die Prioritäten liegen zum einen auf der Verantwortung, die alle für den sündigenden Bruder haben, und zum anderen auf dem liebevollen Gewinnen. Ich sage das, weil meine Prioritäten meine Vorgehensweise bestimmen. Bitte versteht diesen Text in Matthäus 18 nicht als strikten Drei-Punkte-Plan, den man abarbeiten muss, bevor man jemanden aus der Gemeinde ausschließen darf. So ist er nicht gemeint. Vielmehr geht es darum, dass wir eine Idee davon bekommen, wie herausfordernd es sein kann, richtig mit Sünde umzugehen. Im konkreten Einzelfall dürfen wir natürlich von der beschriebenen Vorgehensweise abweichen, wenn wir dadurch die Chance auf Buße erhöhen. Hier steht nicht, dass wir genau immer diese drei Schritte und auch nur diese drei Schritte gehen müssten. Das ist nicht, was der Herr Jesus sagen möchte. Vielmehr will er seinen Jüngern die Wichtigkeit der Konfrontation und die Wichtigkeit von Diskretion beibringen. Wie in allen Dingen sollen wir auch beim Thema Sünde mit dem Bruder so umgehen, wie wir es uns für uns selbst wünschen. Und was würde ich mir für mich wünschen, wenn ich dem Teufel auf den Leim gehe? Ich würde mir Geschwister wünschen, die sich alle Mühe geben, mich zu warnen. Und die gleichzeitig dafür sorgen, dass mein Fehler sich nicht in der ganzen Gemeinde herumspricht. Eben Konfrontation und Diskretion. Und was, wenn der Sünder nicht hört? Auch nicht auf die Gemeinde? Dann verliert er seinen Status als Teil der Ekklesia des Messias. Matthäus 18, Vers 17. Wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Gemeinde. Wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hören wird, so sei er dir wie der Heide und der Zöllner. Grobe Sünde und die Behauptung, ein Christ zu sein, schließen sich gegenseitig aus. Unbußfertig darauf beharren, dass sündiges Verhalten schon in Ordnung sei, mag modern und progressiv und für den Moment genau das sein, was ich mir wünsche. Aber Vorsicht! Wir können vielleicht uns selbst betrügen. Und wir können uns einer Gemeinschaft anschließen, die uns in unserem Selbstbetrug bestätigt. Aber wir können nicht dem Urteil entgehen, das schon längst über uns gesprochen ist. Was sagt Gottes Wort über Menschen, die behaupten, dass sie Gott kennen und denen es egal ist, seine Gebote zu halten? 1. Johannes Kapitel 2, Vers 4. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner, und in dem ist nicht die Wahrheit. Wer sich Christ nennt und Gottes Gebote nicht hält, der ist ein Lügner. Das ist auch der Grund, warum Jesus an anderer Stelle fragt, was nennt ihr mich aber Herr, Herr und tut nicht, was ich sage? Lasst uns bitte eine Sache gut verstehen. Unser Lebensstil, also unsere Werke, zeigen, wer wir sind. Paulus kann deshalb über Irrlehrer auf Kreta schreiben, Titus 1, Vers 16, sie geben vor, Gott zu kennen, aber in den Werken verleugnen sie ihn und sind abscheulich und ungehorsam und zu jedem guten Werk unbewehrt. Wir sind das, was wir tun. Wir sind nicht das, wofür wir uns halten. Und dort, wo Gemeinde auf Geschwister stößt, die sich für Christen halten, aber unbußfertig grobe Sünde tun, dort muss die Gemeinschaft diesem Pseudochristen deutlich machen, was sie wirklich sind, nämlich Heiden und Zöllner, also ungläubig und Sünder. Was könntest du jetzt tun? Denke darüber nach, ob es grobe Sünde in deinem Leben gibt. Und wenn sich da etwas findet, dann lass es sein. Such dir Hilfe. Das war's für heute. Wenn dir Frogwords gefällt, dann erzähle doch einer Person davon. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.